Kaya 55 ist wieder da. Wir begrüßen Sie zu unserer Mai-Sendung im Studio von O1.
Beim Oldenburger Frauenmahl am Reformationstag 2016 trat als siebte Rednerin eine schwarz gekleidete große Frau mit glänzendem weißen Haar ans Pult. Sie sprach von ihrer Hoffnung auf eine Zukunft in Geschwisterlichkeit, von Ghana, von Togo, von der norddeutschen Mission, von einem Jardin du Paradis und hat mich nachhaltig beeindruckt.
Und heute ist sie bei uns im Studio zu Gast, Edda Bosse, Präsidentin der Bremischen Evangelischen Kirche, bekannt für starke Auftritte und gute Worte, auch Vertreterin der Inneren Mission in Bremen. Frau Bosse, herzlich willkommen bei Kaya 55.
Herzlichen Dank, ich bin gerne gekommen.
Sie hören Kaya 55, das Kirchenmagazin bei O1. Heute am Mikrofon für Sie Antje Thielking
und Thomas Schiebloch.
Und zu Gast haben wir Edda Bosse. Sie ist Präsidentin der Bremisch-Evangelischen Kirche. Frau Bosse, ist man mit dieser Aufgabe Chefin der Kirche in Bremen?
Das wird so gerne immer wieder gesagt und man muss das ein bisschen relativieren. Es ist ja ein Ehrenamt. Es ist das höchste Ehrenamt in der Bremischen Evangelischen Kirche, aber wir sind ja so eine besonders strukturierte Kirche in Bremen. Die Gemeinden, die wir haben, das sind 60 an der Zahl, leben aus dem Selbstbewusstsein einer hohen Eigenständigkeit. Die Glaubens-, Lehr- und Gewissensfreiheit ist ihnen sehr, sehr wichtig. Das bleibt auch hoffentlich immer so in Bremen. Aber wir haben natürlich auch eine gewisse Leitungsstruktur. Wir haben den Kirchentag, das ist die Synode in Bremen. Und diesen Kirchentag setzt natürlich auch ein Gremium vor, das ist der Kirchenausschuss und dem sitze ich als Präsidentin vor. Wie gesagt, im Ehrenamt.
Das heißt, die Aufgaben beziehen sich in erster Linie auf dieses leitende Gremium oder geht das auch weiter darüber hinaus? Wie weit ist das Ehrenamt?
Ich denke, es ist ein Amt, was deshalb so reizvoll ist, weil es aus natürlich auch Verwaltung und Struktur und tatsächlich auch wirklich sich gut auskennen in der Gesetzgebung zusammensetzt, aber auch aus einem hohen Maß von Repräsentanz, von dabei sein, von vor Ort sein, von bei den Menschen sein, von hinhorchen, was wird gebraucht und wie tickt unsere Kirche im Ganzen und wo wollen wir uns gemeinsam hinbewegen und auch vieles zu besuchen, in die Gemeinden zu gehen, in die Tageseinrichtungen für Kinder zu gehen und einfach kennenzulernen, was macht unsere Kirche in Bremen aus. Das macht ganz viel Spaß.
Das hört sich aber nicht so nach einem Ehrenamt an, wenn Sie das so erzählen. Das ist ja doch sehr umfangreich.
Ja, das ist ein ganz guter Job, aber es ist halt ein Ehrenamt und es hat auch seinen guten Sinn. Das ist eigentlich tief lutherisch, wenn wir jetzt vom Jahr der 500. Reformation sprechen, dass eben die Laien eine hohe Wertschätzung erfahren und dass es nicht nur darum geht, dass die Kirche geleitet wird von Juristen und Theologen, sondern dass tatsächlich aus den Gemeinden heraus eine Repräsentanz gewählt wird, die ganz oben an der Spitze der Kirche die Geschicke im Sinne der Gemeinden, der Laien mitbestimmt.
Ein anderes Wort, was ich gefunden habe, was mich stutzig machte, war das der inneren Mission. Was ist das?
Also es gibt zwei Dinge. Das eine ist die innere Mission, die wir alle selber haben. Wenn wir uns in unserem Leben überlegen, wofür sind wir eigentlich hier geboren und was machen wir mit den Jahren, die uns gegeben sind. Also da war bei mir ganz klar, ich bin geprägt durch eine Familie, die viel mit Kirche zu tun hatte. Und als ich dann ein bisschen älter wurde, war ich lange Zeit am St. Petri Dom in Bremen ehrenamtlich tätig. Und dann wird man halt irgendwann mal gefragt, hätten Sie Zeit und Lust, die Kirchenpräsidentin vielleicht noch zu werden? Da muss man dann gewählt werden. Ich wollte das eigentlich gar nicht, aber es ist dazu gekommen und dieses Amt macht mir viel Freude. Und die innere Mission, die ich dafür habe, ist tatsächlich, es ist mir oft im Leben sehr gut gegangen. Und ich bin groß geworden in einem Elternhaus, das immer gesagt hat, wenn du das Glück hast, dass es dir gut geht und dass dir vieles zur Verfügung steht, dass dir viele Wege offen sind, dann musst du abgeben davon. Dann musst du das zurückgeben an die Gesellschaft, dann musst du dahin horchen, wo kannst du einen Platz finden, in dem du vieles, was du selbst an guten Erfahrungen hast, anderen zuteil werden lassen kannst. Und da habe ich die Kirche, die es ja wirklich in unserer Zeit nicht immer sehr leicht hat und vieles einstecken und ertragen muss und viel Kloppe kriegt, wie wir in Bremen sagen. Da habe ich die Kirche gewählt, weil ich gerne dann da bin, wenn irgendwo Not ist und mich nicht nur gerne in die Betten lege, die gut gemacht sind. Das ist meine innere Mission. Wir haben einen wichtigen diakonischen Verein in Bremen. Das ist der Verein für innere Missionen. Über 100 Jahre alt inzwischen. Und natürlich hervorgegangen aus den Jahren, in denen die soziale Gesetzgebung in den Städten und in den in Deutschland noch nicht so fortgeschritten war, wie wir das heute kennen, dass der Staat wirklich das große soziale Netz bildet, in dem wir uns aufgefangen wissen, wenn es uns nicht gut geht, sondern das wurde, da war damals eine große Antriebskraft aus den Kirchen und aus den christlichen Gemeinschaften, sich für die Menschen einzusetzen, die in Not sind. Und das ist heute nicht minder notwendig, weil natürlich die staatlichen Ressourcen auch da begrenzt sind. Der Verein für Innere Mission in Bremen leistet eine unglaublich breite und segensreiche Arbeit, die von der Bremischen Evangelischen Kirche finanziell unterstützt wird. Es ist aber ein eigenständiger Verein.
Das heißt, es kann jeder Bremer, auch jeder Oldenburger beitreten?
Ja, darüber freut man sich, wenn man kommt. Und der Verein für Innere Mission tut natürlich wirklich die Basisarbeit ganz unten. Das geht los mit Menschen, die in prekären Verhältnissen leben. Das geht um Obdachlosigkeit. Es geht um Alleinerziehende. Es geht um Probleme von Sucht und von Gewalterfahrung. Es geht um Unterbringungsprobleme. Und natürlich in den letzten 2 Jahren ganz aktiv und mit hoher Professionalität der Stadt Bremen unter die Arme gegriffen und sehr kooperativ miteinander gearbeitet in der Geflüchtetenproblematik.
Nah dran am Nächsten.
Willkommen zurück bei KR 55, dem Kirchenmagazin bei O1. Heute dreht sich bei uns alles um die soziale Arbeit der Kirche. Unsere Gesprächspartnerin ist die Präsidentin der Bremischen Evangelischen Kirche, Edda Bosse. Frau Bosse, Sie sind in Bremen zu Hause. Wo liegen in Bremen die größten Herausforderungen für die Innere Mission, für die soziale Arbeit der Kirche?
Wir haben den Verein für Innere Mission, der die soziale Arbeit auf seine Fahnen geschrieben hat. Es gibt ja aber auch noch eine sehr große weitere diakonische Einrichtung, das Diakonische Werk. Die arbeiten zum Glück auch sehr oft kooperativ miteinander und ineinander. Die großen Herausforderungen liegen da, wo sie gesellschaftlich offensichtlich sind. Ich sprach eben schon von Obdachlosigkeit, ich sprach von prekären Verhältnissen, ich sprach von sozialen Brennpunkten, in denen beide Einrichtungen eine sehr professionelle und gute Arbeit leisten. Das Gute daran ist vor allen Dingen auch, dass wir inzwischen uns als Kirche in der Stadtgesellschaft begreifen. Nicht uns separieren als Kirche, sondern aus dem Auftrag heraus, dem diakonischen Auftrag, der besteht aus Verkündigung und Nächstenliebe, die tätig sein soll, uns auch tatsächlich in die Stadtgesellschaft hineinzubegeben und nicht zu gucken, arbeiten wir hier für Menschen, die in der Kirche sind und tatsächlich unsere Mitglieder, sondern arbeiten wir für Menschen, weil wir den Auftrag haben, Menschen nahe zu sein. Und das ist in beiden Werken auch über die Stadt hinaus. Ich will von den Werken sprechen, die zum Beispiel in Szeszburg und Hermannsburg in Rumänien vom diakonischen Werk getragen werden. Da bin ich auch im letzten Jahr gewesen. Das ist schon ein sehr bewegender Eindruck, wenn man sieht, da gibt es ein kleines, ganz kleines, bescheidenes Altenheim mit 8 Betten von bettlerigen, sehr alten Menschen, die im Grunde eigentlich auf dem Lande leben würden, aber sich dort nicht mehr alleine versorgen können, weil sie dazu gesundheitlich nicht in der Lage sind. Und dort die Kirchengemeinde mit Hilfe des Diakonischen Werks in Bremen versucht, dieses winzig kleine Altenheim zu betreiben und über Wasser zu halten, gleichzeitig ein sogenanntes, wir würden hier sagen, Essen auf Rädern zu organisieren, in dem jeden Mittag an 25 alte, bedürftige Familien in der ländlichen Umgebung ein warmes Mittagessen verteilt wird. Das sind wiederum Menschen, die leben noch in ihren kleinen Häusern mit den Gärten drumherum, sind aber nicht mehr in der Lage, das noch landwirtschaftlich zu betreiben und müssen wirklich richtig versorgt werden, weil sie sich ein städtisches oder staatliches Altenheim nie würden leisten können. Da versucht man einfach über kleine Transfer- und Leistungen, in denen man den Alltag der Menschen versucht, erträglicher zu machen und da anzureichern, wo Not ist, das Möglichste und Nötigste zu tun.
Eine Mammutaufgabe, sowohl von den Projekten, von denen Sie in Bremen erzählt haben, als auch in anderen europäischen Ländern. Was wünscht sich eine Präsidentin? Was tut Not im Moment ganz aktuell?
Es tut Not, dass wir sensibel sind für die einzelnen Lebenssituationen, für die einzelnen Schicksale der Menschen. Ich glaube, gerade wenn wir so viel über Populismus und Fake News sprechen, das sind so Modeworte heute, dann tut es Not, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, es geht um Menschen, es geht um einzelne Menschen, die in Nöte oder in Fluchtsituationen oder in soziale Lagen geraten sind, für die man nicht in Bausch und Bogen irgendjemanden oder irgendeine Situation politischer oder wirtschaftlicher Situation verantwortlich machen kann. Es tut Not, als Präsidentin einer bremischen evangelischen Kirche immer da genau hinzugucken, wo Menschen miteinander arbeiten, wo Menschen miteinander versuchen, anderen Menschen hilfreich zur Seite zu stehen und die Werke, die uns als Kirche angehören und die wir auch finanziell fördern, immer ja auch mitgedacht, die auch aus Kirchensteuern finanziert werden. Also mit den Mitteln von Menschen, die uns als Mitglieder der evangelischen Kirchen, wo immer sie sich im Lande befinden, ihre Steuergelder anvertrauen. Das ist ein hohes Maß Verantwortung, was wir tragen. Aber in diesen Bereichen das Bestmögliche zu tun und den Menschen vor allen Dingen Teilhabe zu gewähren am gesellschaftlichen, am sozialen und am Bildungsleben und uns vor allen Dingen als Kirche immer wieder da sehr deutlich zu positionieren, wo es darum geht, Menschen herauszuholen aus irgendwelchen pauschalen Urteilen und populistischen Strömungen.
Ist das das, was Sie mit Geschwisterlichkeit erahnen möchten oder haben möchten im Umgang miteinander?
Unbedingt. Geschwisterlichkeit ergibt sich für mich aus Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft der Gemeinden. Darum möchte ich auch immer wieder betonen, wie wichtig die Kirchengemeinde, auch die Kirchengemeinde vor Ort ist. Seien es viele Mitglieder in dieser Kirchengemeinde oder wenig. Wir finden ganz wenige soziale Einrichtungen, in denen man wirklich so generationenmäßig und sozial durchmischt ist wie in einer Kirchengemeinde. Das suchen wir uns ja nicht aus. Das ist nicht ein Verein, der uns interessiert. Da ist man einfach. Und da erleben Sie so vieles, was tatsächlich sich wirklich in einer Gesellschaft und in einer Umwelt, in der wir leben, abbildet, dass man nur immer wieder sagen kann, wie gut und wie segensreich, dass es Kirchengemeinden gibt, wo Menschen, die sonst nicht mehr wissen, wohin oder die das Gefühl haben, wir gehören nirgendwo mehr dazu, einfach aufgehoben sind. Und unsere Botschaft ist, Tür auf, es kommt jeder herein und es ist jeder willkommen.
Diakonische Arbeit ist also sehr stark in Bremen und Sie hatten eben erzählt, die Bremer Kirchengemeinden sind auch sehr eigenständig. Gibt es da eine Gemeinde oder ein Beispiel, wo Sie sagen, da ist das super, die Verbindung zwischen Kirche und Diakonie, manchmal ist das ja auch weit auseinander. Gibt es da in Bremen eine Gemeinde, wo das wunderbar gelingt, wo diese soziale Arbeit einfach ins Gemeindeleben integriert ist? Das wäre ja so das Wünschenswerteste.
Es gibt nicht wenige. Ich kann eigentlich gar keine Namen nennen. Es gibt eine ganze Menge Gemeinden, eigentlich sind es inzwischen alle, die ihre Türen zum Stadtteil geöffnet haben. Das ist die Chance der modernen Kirchengemeinde, wenn sie sich klar macht, in welcher gesellschaftlichen und sozialen Situation sind wir als Gemeinde beheimatet. Wir sind nicht ein Closed Shop, zu dem man kommt, sondern inzwischen geht die Gemeinde zu den Menschen. Und das bedeutet dann eine Wechselwirkung. Die Bremische Evangelische Kirche hat sich ja in den 90er Jahren überlegt, als das erste große Kirchen und Sterben und die Austrittswellen uns heimsuchten in Deutschland, wie können wir dem entgegenwirken? Das tut man vor allen Dingen, indem man sich um Kinder und um Familien kümmert. Und es wurde ein großer Landesverband der Bremischen Evangelischen Tageseinrichtung für Kinder gegründet, mit dem Ziel, jede Kirchengemeinde in Bremen soll eine Kita haben. Die haben wir umgebaut, als die U13-Anforderungen kamen, auch in den Bereich jetzt ein attraktives Angebot zu machen. Und das sind Möglichkeiten von Kirche, heute so in die Gesellschaft hineinzuwirken, dass sie tatsächlich den Menschen als normal und als dazugehörig erscheinen und willkommen sind. Ich habe immer das schöne Beispiel, heutzutage lernen die Eltern von den Kindern die Weihnachtslieder und nicht mehr umgekehrt. Und das ist auch gut so. Wir müssen alles versuchen, um wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da ist noch ein interessanter Aspekt zu nennen. Sie haben das sicher in Ihrer Landeskirche auch, dass es einen sehr breiten Aspekt von Bekenntnissen gibt. Wir haben die Evangelikalen, wir haben diejenigen, die ganz frei denken und sehr stark im Diakonischen, im Politischen beheimatet sind. Sie können nicht sagen, die einen sind besser und die anderen sind schlechter. Die einen sind eher verwurzelt im Stadtteil als die anderen. Da könnte ich Ihnen sehr extreme Beispiele nennen von erfolgreicher Arbeit auf der einen wie auf der anderen Seite.
Die Präsidentin der Bremischen Kirche, Frau Edda Bosse, ist bei uns im Kirchenmagazin für Oldenburg und Umzu. Heute blicken wir mehr auf Umzu. Frau Bosse, ihr Herz schlägt für fremde Länder, musikalisch, aber auch im wahren Leben. 2016 haben Sie die Länder Ghana und Togo besucht im Rahmen Ihrer Aufgabe in der Norddeutschen Mission. Warum diese beiden Länder?
Es gibt einen Verbund, die Norddeutsche Mission wird getragen von der Bremischen Evangelischen Kirche, von der Reformierten Kirche, von der Lippischen Kirche und von der Oldenburgischen Landeskirche. Also sie haben sich zusammengeschlossen in einem Verbund, um insbesondere in diesen beiden Ländern helfend und entwickelnd tätig zu sein. Und ich hatte das Glück, im letzten Jahr eine Reise, 14 Tage, zusammen mit dem Generalsekretär Hannes Menke und Vertretern der genannten Landeskirchen nach Ghana und Togo zu machen. In Ghana wird Englisch gesprochen, in Togo Französisch. Und wir haben natürlich Einblicke in viele, viele Situationen, in die Sozialwerke und in die Bildungseinrichtungen nehmen können, die insbesondere von den verbundenen Institutionen der Norddeutschen Mission unterstützt werden. Wir sind aber auch kilometerweise und stundenweise ins Land gefahren, um dieses herrliche afrikanische Land kennenzulernen, die Natur und die unglaublich freundlichen und positiven und fröhlichen und immer singenden Menschen, die immer in Gemeinschaft sind, die immer mit allen Generationen zusammenleben, so Separierungstendenzen, wie wir sie bei uns kennen, die gibt es dort überhaupt nicht. Und da erinnert man sich eigentlich an etwas zurück und entwickelt fast wieder eine Sehnsucht zu dem, wie wir es vielleicht auch mal hatten, dass wir enger und selbstverständlicher und freundschaftlicher und vorbehaltloser uns begegnen und einfach miteinander versuchen, den Alltag und das Leben und die Lebensnotwendigkeiten zu gestalten. Das hat mich tief beeindruckt und eigentlich ist gerade diese innere Gestimmtheit der afrikanischen Menschen, die ich in dem einen wie auch in dem anderen Land gefunden habe, trotz Beschränktheit von Wohlstand, ja manchmal Armut, das ist schon eine besondere Bereicherung, wenn man erlebt, wie doch auch der Geist und die Fröhlichkeit und die Lebenszugewandtheit aus diesen Menschen spricht und uns doch oft der Materialismus, der Konsum und auch ein bisschen die Situation von Neid und von Besserwisserei hemmen und uns das Leben schwer machen.
Wie sieht da der diakonische Aspekt der Begegnung aus? Ist das so die klassische Entwicklungshilfe oder Sie beschreiben das eher so als ein Geben und Nehmen? Wir lernen von denen, wir bringen auch etwas mit. Wie sieht das aus, die Diakonie?
Wir sollten uns hüten, noch von einer Entwicklungshilfe im Sinne von wir tun mal was für euch sprechen. Das darf und kann sich nur noch auf Augenhöhe abspielen. Das eine, was ich beobachtet habe, ist, es ist ein hoher Grad von Bildung und auch von Bildungsbestrebung dort. Wir können sehr, sehr viel tun, um den Bildungshunger, um das Bedürfnis nach Wissenschaft und Erkenntnis und von Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis auf politische und soziale Verhältnisse im Land tatsächlich zu unterstützen, dass wir da viel tun können, dass wir auf sehr intelligente und sehr gut ausgebildete Menschen dort schon treffen. Und in Ghana insbesondere ist mir aufgefallen, auch eine norddeutsche Mission kann ihren Teil dazu beitragen, die politische Stabilität, die sich insbesondere in Ghana, weil in Ghana es gelungen ist, seit ein, zwei Generationen wirklich eine ziemlich stabile Demokratie zu etablieren, zu unterstützen. Denn das hat mich zutiefst beeindruckt. Wenn man merkt, dass über einen überschaubaren Zeitpunkt stabile politische Verhältnisse herrschen, dann kann ein Land in eine Prosperität gelangen. Dann wird investiert, dann kommen ausländische Investoren, dann kann die Bildung sich wirklich manifestieren, dann können die nächsten Generationen in die Schulen gegeben werden, dann können die Frauen endlich in eine emanzipatorische Rolle gebracht werden. Gerade die Frauenbewegung ist in Ghana unglaublich aktiv und also mit einer bewundernswerten Energie unterwegs. Und zwar nicht nur im Sinne von, wir wollen was fordern und wir wollen jetzt endlich mal so leben wie im Westen, sondern wie die afrikanische Frau ihre Zukunft sieht. Das kann sich teilweise sehr unterscheiden von dem, wie westliche Frauen leben, aber es hat einen beeindruckenden Standard und eine hohe Autorität, wenn man ihnen begegnet.
Ich spitze noch mal ein bisschen zu mit einer Geschichte, die ich vor kurzem gehört habe, aus einem Hamburger Krankenhaus. Dort bei einer Visite sagt der afrikanische Arzt zu seinen Kollegen, wann machen wir jetzt die nächste Visite? Und einer seiner deutschen Kollegen sagt, naja, klar, am Sonntag um 10. Und der afrikanische Arzt ist ganz irritiert und sagt, wieso Sonntag um 10? Da habt ihr doch hier Gottesdienst, oder nicht? Zeigen uns nicht eher Christen und Christinnen in Togo und Ghana, dass unser Glaube ein bisschen farblos geworden ist? Ist da nicht doch eher Augenhöhe doch zu viel? Schwächeln wir nicht eher ein bisschen in der Richtung?
Das kann ich nur sehr unterstützen. Die Gottesdienste und die Begegnungen im christlichen Kontext haben mich so berührt, weil es nicht nur einfach das so herzerfrischend ist und einen so mitnimmt in diese Gemeinschaft. Die feiern ja nun wirklich lauter und fröhlicher und mit mehr Musik und vor allem mit viel mehr körperlicher Bewegung. Das muss ja auch nicht sein, wir sind ein bisschen norddeutscher und kühler. Aber die Religion, das Christentum, ist wirklich Teil ihres Lebens und gibt ihnen in ihren alltäglichen Verrichtungen und Beziehungen echte Motivationsschübe. Also die Texte der Bibel, die Psalmen, die morgens gesungen werden, und dann geht man gemeinsam an die Arbeit. Das Durchdringen einfach des christlichen Glaubens und der tatsächlichen Gottesbezogenheit und des Erlösungsgedanken, wir glauben an den auferstandenen Christus. Und das hilft uns in unserem Leben und treibt uns an. Da sind die uns eine Menge voraus. Ja. Oder wir haben ein bisschen was verloren.
Sie hören das Kirchenmagazin KR55 bei O1. Heute ist bei uns zu Gast Edda Bosse, kirchenleitende Persönlichkeit der Evangelischen Kirche in Bremen.
Sie ist 2016 in die Ferne gereist, nach Ghana und Togo. Wer in die Ferne reist, bringt vielleicht Geschichten im Gepäck mit. Frau Bosse, haben Sie eine Geschichte mitgebracht?
Die Geschichte, die mich am meisten bewegt hat, hat sich in Togo abgespielt. Wir sind den ganzen Tag an verschiedenen Stationen gewesen, in einem Kindergarten, in einer Schule. Und dann hieß es, jetzt müssen wir aber noch ein kleines Stück Auto fahren. Wir müssen unbedingt, denn wir haben es versprochen, den Gärtnern noch unseren Besuch abstatten. Wieso den Gärtnern? Ja, das ist so ein kleines Projekt. Und da hat uns jemand gesagt, das wäre ganz besonders schön. Das sollten wir auch kennenlernen und es möglicherweise auch unterstützen. Nichtsdestotrotz, es schon ziemlich dunkel wurde, fuhren wir mit unserem VW-Bus durch die Schlaglöcher in hohem Tempo dahin und hielten an einer Brücke, die wir nicht überqueren konnten, weil unser Auto einsackte. Also mussten wir aussteigen und zu Fuß über diese Brücke gehen. Und da standen sie nun. Das Beeindruckende war, es waren mindestens 4 Generationen, sehr, sehr alte, respektable Persönlichkeiten, die nur so aus der Ferne guckten in ihren wunderschönen, bunten Kleidern. Junge, agile Frauen, einige Männer mit Hacken und Spaten in der Hand und Kinder tobten darum herum, halb nackt. Die zogen aus dem Gebüsch die Menschen Gummistiefel und holten uns von der Brücke herunter mit viel Geschrei und Fröhlichkeit und fingen gleich an zu tanzen und zu singen und zeigten immer da so ins unendliche Weite hinein. Wir müssten unbedingt diese Gummistiefel anziehen. Das taten wir dann auch. Und dann führten sie uns durch ein kleines dschungelartiges Gestrüpp auf ein plötzlich freies Feld. Und ich hatte das Gefühl, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist ja ein richtig wunderbar bestellter, großer Gemüsegarten hier. Nichts von Chaos und Urwald, sondern eine wirklich wunderbar kultivierte Landschaft. Und darauf befanden sich dann also eine Reihe Kohlköpfe und verschiedene kleine Bäume und Gemüseanbau verschiedenster Art und Feldfrüchte und Getreide. Mit großem Stolz wurde uns das alles gezeigt und dann gesagt, ja, wir haben uns versucht, hier eine kleine eigene Einkommensquelle zu schaffen. Das ist fruchtbarer Boden und die Norddeutsche Mission hat uns vor 2 Jahren eine Bewässerungspumpe geschenkt. Der nebenliegende Fluss ermöglicht es uns, ständig Wasser zu ziehen. Und wir haben gemerkt, das ist wirklich guter, fruchtbarer Boden, den wir beackern. Und wir machen eine gute Fruchtfolge und haben sehr gute Ernteergebnisse und haben festgestellt, tatsächlich ernährt es nicht nur unser Dorf. Und es ist auch nicht nur ein gutes gemeinschaftliches Arbeiten zwischen Frauen und Männern. Wir könnten zu Geld kommen, um beispielsweise die Kinder besser zu beschulen und zu kleiden, wenn wir diese Feldfrüchte auch verkaufen könnten. Da fehlt es uns aber, weil der Weg in die nächsten Dörfer und Märkte relativ weit ist, an einer kleinen Fahrzeugmöglichkeit. Es gibt so kleine dreirädrige Karren, vorne ein Rad, hinten 2 Räder, wird gefahren wie ein großes Motorrad und hat eine sehr große Ladefläche. Wir nennen das hier in Deutschland, glaube ich, ein Töff-Töff. Und wenn wir das doch hätten, dann wäre noch eine weitere Perspektive für uns möglich. Das hat so in mir getickt, Wir waren im April da, im Juni habe ich Geburtstag, sodass ich spontan gesagt habe, ich werde alles tun. Niemand darf mir was zum Geburtstag schenken und ich werde ganz viele Menschen einladen und von euch hier erzählen, weil es so beeindruckend ist und versuchen, euch zu helfen, dass wir dieses Fahrzeug anschaffen können. Das habe ich auch gemacht und ganz, ganz viele sind gekommen. Und die Bremer haben nicht nur einen Igel in der Tasche, die können richtig toll dann spenden. Als ich so begeistert von dem Projekt erzählt habe, da haben wir gesammelt und wir haben das ganze Ding zusammengekriegt. Es ist dann nach Afrika transportiert worden in Einzelteilen, damit die Menschen vor Ort gleich lernen, wie man das zusammenbaut und auch möglicherweise Ersatzteile da einfügt. Und im Oktober habe ich Fotos bekommen, wie sie glücklich, eine Frau sitzt am Steuerrad und fährt das Vehikel beladen mit Kohlköpfen und Paprika und Tomaten auf den nächsten Markt. Und sie strahlen uns an und ich kann nur sagen, das ist Leben auf Augenhöhe.
Und wie Sie damals Ihre Geschichte beim Frauenmahl beendeten, ich zitiere, dies ist eine Geschichte von der Reformation und der einen Welt und zugleich eine Geschichte vom Sichtbarwerden der bedingungslosen Liebe Gottes. Vielen Dank, Frau Bosse, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wir wünschen Ihnen und auch uns weiter solche ermutigende Geschichten und davon eine ganze Menge.
Unsere Mai-Sendung ist an ihr Ende gekommen. Wir hoffen, dass sie unser Blick nach Bremen neugierig gemacht hat.
Auf unserer Website können Sie die Podcasts unserer Sendebeiträge nachhören und unsere Veranstaltungstipps nachlesen. Die Adresse lautet www.kirchenradio-oldenburg.de. Sie wird betreut von Monika und Jürgen Kötnig. Vielen Dank an die beiden dafür. Und wie immer einen kräftigen Applaus an unsere Technikerin am Schaltpult und die wir so verloren wären, Christina Reinemann.
Wenn Sie auf unserer Website sind, schauen Sie sich auch unsere anderen Rubriken an. Nicht nur unsere Sendung können Sie nachlesen, sondern auch für unsere besonderen Aktionen wie Vorträge oder kleine Reisen nach Hamburg haben wir einiges hinterlegt. Wir laden Sie ein zu unserer Juni-Sendung. Schalten Sie doch wieder ein am Freitag, den 9. Juni um 18 Uhr bei O1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiplo. Und wir wünschen Ihnen,
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebluch. Viel Spaß beim weiteren Programm bei O1.